Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und bin zu einer Therapeutin und habe das versucht einfach zu verarbeiten. Und dann blieb aber irgendwie immer noch ein Rest. Ich konnte meinen Eltern nie richtig verzeihen, warum sie das getan haben. Und dann habe ich nochmal versucht, eine Therapie zu machen. Das ist nicht so gut geglückt, damit war ich nicht so zufrieden und ich bin auch noch nicht zum Verzeihen gekommen. Und dann habe ich einfach angefangen aufzuschreiben und das ist mir einfach aus der Hand geflossen und habe ich einfach immer weitergeschrieben. Und dann hatte ich auch noch das Problem, meine Kinder waren damals 2 und 4 Jahre und die haben das nicht wirklich alles mitgekriegt, obwohl wir sehr offen damit umgegangen sind. Wollte ich auch meinen Kindern noch erklären, was damals gewesen ist, warum die Mutti so oft geweint hat und ja, einfach als Erklärung. Und dann wollte ich noch der dritte Punkt, warum ich das Buch geschrieben habe, ich wollte das Thema Suizid ein bisschen aus der Versenkung rausheben, dass die Hinterbliebenen offener damit umgehen können und dass nicht immer so ein großes Tabu um Depressionen und die ganzen neurologischen Erkrankungen gemacht wird und auch um für die Angehörigen nach einem Suizid. Das war eigentlich mein Beweggrund.
Die treibende Kraft hinter diesem Suizid war in erster Linie Ihre Mutter. Vielleicht können wir ja zum Einstieg ein kurzes Stück daraus lesen, wie Sie das damals erlebt haben.
Die Überschrift lautet »Das Unfassbare«. Am 6. Januar 1991 kam mein Vater zu uns und erzählte mir, dass meine Mutter gestern versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Sie habe sich einen Strick um den Hals gewickelt. Sie habe Verletzungen am Hals, die sie hinter einem Rollkragenpullover versteckte. Meine Mutter würde sich dafür aber sehr schämen und mein Vater bat mich, sie nicht darauf anzusprechen, damit sie sich nicht noch mehr genierte. Mein Vater hatte laut eigener Aussage mit meiner Mutter über den Suizidversuch gesprochen und meine Mutter habe meinem Vater versprochen, dies nie wieder zu tun. Der 15. Januar 1991. An diesem Tag rief mich mein Vater früh an und erzählte mir, dass er Angst habe, dass meine Mutter verrückt werde. Sie verhalte sich so sonderbar und er könnte sie nur schwer beruhigen. Erst jetzt läuteten bei mir alle Alarmglocken. Als wir das Gespräch beendet hatten, wälzte ich das Telefonbuch und fand die Nummer einer Psychologin in unserer Stadt. Ich rief sie an und erzählte ihr von meiner Mutter und meinen Sorgen um sie. Sie sagte mir, dass meine Mutter zu ihr kommen könne, aber es macht nur Sinn, wenn sie das aus freien Stücken täte. An der Freiwilligkeit hatte ich noch so meine Zweifel. Ich rief meinen Vater an und schlug ihm vor, dass wir meine Mutter überreden, morgen mit mir zu ihrer Ärztin zu gehen, damit sie sie zu einer Psychologin überweisen konnte. Einen Versuch war es wert, sagten wir uns. Mein Vater berichtete mir in diesem Telefonat weiterhin, dass ich mir keine Sorgen machen solle, denn meine Mutter sei jetzt wieder zuversichtlicher. Sie sei schon nach Hause gegangen und sie wollte aber vorher noch einen Weg über unsere Stadt zum Besorgen. Trotz der beruhigenden Worte meines Vaters war eine plötzliche Unruhe in mir. Ich sagte ihm, dass ich mit dem Auto zum Haus meiner Eltern fahren würde. Vielleicht könnte ich sie unterwegs mitnehmen und mit ihr reden. In mir war plötzlich eine komische Vorahnung. Ich fuhr sofort mit meinem Trabant los, fand aber meine Mutter unterwegs nicht. Im Haus meiner Eltern angekommen, klingelte ich. Es machte keiner auf und so nahm ich meinen Schlüssel, den ich zu meinem Elternhaus hatte, und wollte aufschließen. Von innen war jedoch abgeschlossen und der Schlüssel steckte. Von den nächsten Minuten habe ich nur noch Bruchstücke in Erinnerung. Ich erlebte sie wie in Trance. Irgendwie fuhr ich wieder in die Werkstatt meines Vaters. Er kam sofort mit, aber er konnte auch nicht aufschließen. Geistesgegenwärtig erinnerte er sich sofort an ein offenes Kellerfenster. Dort rutschte er durch in den Kohlenkeller. Von da aus kam er zu der verschlossenen Eingangstür und schloss mir von innen auf. Wir rannten beide durchs Haus. Im Flur stand die Tasche meiner Mutter. Intuitiv rannten wir zum Dachboden. Das Traurige war wahr geworden. Wir sahen meine Mutter an einem Dachbalken hängen. Sie hatte ihren Mantel und die Schuhe noch an. Noch heute habe ich in Erinnerung, wie ich versuchte, den bereits kalten, leblosen Körper meiner Mutter aufzufangen, während mein Vater sie mit einem Messer aus der Küche abschnitt.
Ihre Eltern waren ja eigentlich glücklich verheiratet, so haben sie das ja immer erlebt. Und für sie kam das ganze Jahr dann ziemlich überraschend, als ihr Vater das erzählte. Haben Sie später dann die Gründe dafür rausgefunden, warum Ihre Mutter diesen Weg gewählt hat?
Ja, das Warum ist immer so das Problem. Das wird man sehr oft gefragt, warum hat man das getan? Ich bin nie so richtig dahinter gekommen, weil man kann ja niemanden mehr fragen. Und der Grund sind ja meist die Depressionen, die bei meiner Mutter gar nicht diagnostiziert waren, weil es alles so schnell ging. Also sie war noch bei keinem Arzt und es wurde auch noch nichts festgestellt. Also ich kann im Nachgang nur mutmaßen, dass sie depressiv war, so wie ihr Verhalten sich mir dann darstellte. Und ja, einfach Depression, und es weiß ganz schnell, relativ innerhalb von Wochen, Monaten war das, dass sie sich so verändert hatte. Ja, und die Frage nach dem Warum, die wird mich mein Leben lang begleiten. Da werde ich nie dahinter kommen.
Ihr Vater ist seiner Frau dann nur 4 Tage später, hat er ebenfalls Suizid begangen. Kann man einen Menschen, der einmal so einen Entschluss gefasst hat, eigentlich irgendwie aufhalten oder davon abbringen?
Also ich bin heute davon überzeugt, eigentlich nicht. Die Chance, also es waren nur 4 Tage dazwischen, umso länger die Zeit gewesen wäre, vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, ihm noch. Aber ich glaube, wer das einmal in seinem Kopf hat, ich denke, das kriegt man dann auch nicht wieder raus. Und er hatte das schon gleich danach geplant, wie mir so die Dinge, die ich in meinem Buch dann auch so darstelle, hat er das auch gleich nach dem Tod meiner Mutter auch vorgehabt, was ich aber dann erst später gesehen habe.
Sie schreiben in den Vorbemerkungen zu dem Buch: Eigentlich sollten meine Eltern diese Zeilen lesen, denn diesen Leidensweg wollten sie mir bestimmt nicht zumuten. Was bedeutet es für einen Hinterbliebenen, wenn jemand von den Eltern, der Ehepartner, Geschwisterkind oder eben jemand wirklich so nahestehendes Suizid begeht?
Also es bedeutet ja erstmal die ganz normale Trauer, die man bei jedem Tod hat. Und dann kommen dazu noch Schuldgefühle, von anderen Schuldzuweisungen, dann die Frage nach dem Warum und ein riesengroßes inneres Chaos und eine innere Leere. Und es geht einem eigentlich total schlecht, weil man damit gar nicht so gerechnet hat und auch nicht damit so schnell klarkommt. Also es ist ein langer Leidensweg, den man erstmal durchlebt. Ja.
Vielleicht können wir noch was aus dem Buch dazu hören.
So, das ist überschrieben mit Trost, was mir geholfen hat. Ich war froh, meine Familie zu haben. Mein Uli, meine Kinder gaben mir Halt. Freunde und die weitere Familie waren zwar zeitweise für mich da, doch ich merkte schnell, dass sie mir nicht helfen konnten. Weil sie zwar ein kurzes Gespräch führten, doch danach war es für sie wieder gut. Meine tiefe Not war aber nicht weg und mein Bedarf zu reden nicht erschöpft. Ich hatte auch schnell den Eindruck, dass ich ihnen auf den Geist ging. Oft kamen dann solche Worte wie Kopf hoch, sei stark oder sei tapfer, gepaart mit einem Schlag auf den Rücken, der einen Kraft geben sollte. Diese Geste habe ich innerlich verachtet. Sie hat mir nur gezeigt, dass derjenige meine Not überhaupt nicht verstehen konnte. Besonders eine Verwandte ist mir so begegnet. Kopf hoch und ein Schlag auf den Rücken. Und damit war alles erledigt. Ich empfand es als wenig einfühlsam. Ich hatte immer Gesprächsbedarf und es war kaum einer länger für mich da. Ich wünschte mir, es käme einer aus der Familie für ein paar Tage zu mir und hätte mal Zeit für mich und meine Nöte. Als einziger war mein Uli für mich da. Er hörte immer zu. Er ließ mich ausreden und verstand mich. Ich konnte bei ihm meine Fragen stellen und alles wieder neu in Worte fassen und wieder fragen. Ich konnte meine Verzweiflung ausdrücken. Er war da. Mir genügte es, dass er zuhörte und mich dabei ernst nahm. Ich wollte meist gar keine Antwort, weil ich sie oft selbst fand. Ich brauchte nur seine Anwesenheit und sein liebevolles Verständnis. Ohne Uli wäre ich sicherlich zerbrochen. Ansonsten musste ich oft feststellen, dass mir Leute aus dem Weg gingen und manchmal bewusst die Straßenseite wechselten, um mir nicht zu begegnen. Auch wenn es so scheint, als merkt man es nicht. Dafür war ich immer sehr sensibel und es tat mir sehr weh. Natürlich gab es viele Menschen, die mir ihre Anteilnahme zeigten. Dabei denke ich besonders an unsere ehemaligen Freunde. Sie versuchten mich in dieser Zeit abzulenken. Ihnen gilt mein lieber Dank. Bei allen, die Trost spendeten, kam fast immer gleich im zweiten Satz die Frage des Warum. Eine Antwort darauf gibt es nicht. Es wird kaum jemand fragen, warum ein Mensch Krebs bekommen hat oder einen Schlaganfall. Für einen Suizid muss es dagegen immer einen Grund geben. Dabei ist der Grund oft klar. Es ist meist die Depression und die damit verbundene Sehnsucht nach dem Tod. Bedarf es da noch der Frage, warum derjenige das getan hat? Ich wusste die Antwort doch auch nicht. Warum musste ich immer und immer wieder danach gefragt werden? Was mir nach dem Tod meiner Eltern besonders gut getan hat und was ich mir mehr wünschte. Aufeinander zugehen, direkt angesprochen werden. Ein Gespräch, das etwa mit den Worten beginnt, ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eine Umarmung ist oft mehr als Worte. Sie zeigt mir, dass jemand da war und mitfühlte. Ein spontaner Besuch, der eventuell auch etwas zum Kaffee mitbringt. Nicht viele Worte sagen, einfach nur da sein und zuhören. Dass öfter jemand da ist. Dass jemand aus dem engen Familienkreis kam und für einige Zeit bei mir blieb. Dass der andere viel Zeit für mich hatte, denn ich hatte viel zu erzählen und wollte selbst nicht zuhören müssen. Dass keine Warum-Fragen gestellt wurden. Dass mir alle Zeit der Welt gelassen wurde. Ich fühlte mich oft verletzt, weil ich Isolation erfahren musste. Leute wechselten die Straßenseite, wenn sie mich sahen, um nicht mit mir sprechen zu müssen. Gerüchte mit falschen Gründen über den Tod im Umlauf waren, wie Schulden, Krankheit, Fremdgehen und der schlimmste der Gründe, sie seien bei der Stasi gewesen. Das war eine Verleumdung und ich war gelähmt und konnte mich nicht wehren. Ich fühlte mich oft verletzt, weil ich beschuldigt wurde, ich hätte Schuld am Suizid. Ich hätte sie auf dem Gewissen. Das war Rufmord und ist mir mehrmals widerfahren. Ich fühlte mich oft verletzt, weil vom Umfeld nach einer gewissen Zeit wieder Normalität verlangt wurde.
Sie schreiben ja über all das Unverständnis, was Ihnen auch entgegengebracht worden ist. Ist das normal, dass man dann so eine Art Stigma mit sich rumträgt nach so etwas von der Gesellschaft?
Ja, schon. Also ich habe das oft gespürt, dass man irgendwie, ja, man wurde selbst mit schuldig gesprochen, so ungefähr. Und es fällt einfach kein gutes Licht auf einen Suizid. Und das fiel auch auf mich mit, obwohl ich ja im Grunde gar nichts dafür kann.
Ihr Leben ist, wenn man, wie Sie es beschreiben, wie es vor dem Tag oder diesen 4 Tagen war, innerhalb das passiert ist, ganz so völlig anders verlaufen. Sie hatten kleine Kinder, Sie hatten berufliche Pläne, Ihr Mann, Sie wollten ein Haus erwerben und das ausbauen. All das hat sich schlagartig verändert. Können Sie noch kurz beschreiben, was das mit einem macht, wenn so plötzlich sämtliche Zukunftspläne in Frage gestellt sind?
Ja, es kommt plötzlich eine gewisse Zukunftsangst. Wir hatten auch keinen mehr für unsere Kinder. Wir trauten uns nicht, dieses Haus auszubauen, weil wir ja dann alleine waren. Und irgendwie geht man an vieles dann vorsichtiger ran. Man hat einfach auch mehr Angst. Es kommt wieder sowas. Es ist auch in mir hängen geblieben, dass ich immer wieder Angst habe, dass irgendwann mal jemand nicht zurückkommt. Das ist so eine Angst, die ich einfach mit mir rumtrage.
Sie haben ja schon einiges aufgezählt, was Sie sich damals gewünscht hätten. Gibt es Dinge, die Sie Menschen gern mitgeben würden, wo Sie sagen würden, die in einer ähnlichen Situation stehen, das würde ich diesen Menschen wünschen?
Also wenn jemand sowas erlebt, ist eigentlich mein erster Rat, Hilfe suchen. Hilfe von außen, eine Psychotherapie machen, in Selbsthilfegruppen gehen, einfach und viel reden, reden, reden. Es gibt viele Menschen, die ich kenne, die einen Suizid erlebt haben, die schweigen, die können nicht reden. Aber ich denke, dann frisst man das alles in sich rein und ja, es ist vielleicht noch schwerer und man kann es noch schwerer verarbeiten.
Ist es eigentlich möglich, nach so einem schweren Schlag auch auf lange Sicht wieder Frieden für sich zu finden?
Ja, doch, ich denke, den habe ich gefunden. Durch das Schreiben des Buches habe ich vieles nochmal verarbeitet. Ich habe niedergeschrieben, ich habe viele, viele Tränen geweint bei dem Schreiben. Aber mir ist manches einfach klarer geworden. Ich konnte vieles anders sehen und ich konnte dann im Endeffekt auch meinen Eltern verzeihen, diesen Schritt verzeihen. Und das war mir ja eigentlich so wichtig, ne, dass ich verzeihen kann und ich habe eigentlich meinen inneren Frieden dadurch wieder gefunden.
Der Prozess des Schreibens hat sich ja, ich glaube, fast über 4,5 Jahre hingezogen, bis Sie dann das soweit fertig hatten. Vielleicht können wir noch mal was lesen aus dem Buch, wie es Ihnen dann so am Ende dieses Prozesses ging.
Also es ist überschrieben mit schwere Tage. Eine besondere Herausforderung für mich sind die Erinnerungen, die bald nach Weihnachten kommen. Es sind die beiden Sterbetage meiner Eltern und kurz danach folgen dann auch noch die Geburtstage. Diese Tage sind für mich jedes Jahr wieder Trauertage. Die Jahreszeit verstärkt es noch. Erst wenn dann der 22. Februar, der letzte Geburtstag meiner Eltern, vorbei ist, beginnt mein Körper wieder zu erwachen. Vielleicht liegt es daran, dass die 4 Gedenktage meiner Eltern so dicht beieinander liegen. Jedenfalls finde ich es erdrückend und das jedes Jahr. Seitdem ich gestern die Abschiedsbriefe hier niedergeschrieben habe, spüre ich eine große Liebe in mir, ein ganz starkes Kribbeln im Körper. Ich kann es nicht beschreiben. Dabei ist mir angenehm warm. Dieses Kribbeln habe ich jetzt immer, wenn ich mit lieben Gedanken bei meinen Eltern bin. Vorher hatte ich immer diese Traurigkeit und den Druck in der Brust. Das ist jetzt anders. Es ist etwas Verändertes in mir. Es berührt mich etwas wie ein Magnetfeld. Ich spüre noch eine Veränderung seit gestern. Wenn ich an meine Eltern denke, kann ich sie nicht mehr vereinzeln. Sie erscheinen mir wie eine Einheit. Das hatte ich vorher nicht. Da sah ich jeden mit seinem Schicksal eigenständig. Meine Mutter, die krank war und mir meinen Vater genommen hatte. Und mein Vater, der sich gegen mich entschieden hatte und einfach gegangen war. Jetzt sehe ich sie plötzlich als eine Einheit. Sie sind gemeinsam vorausgegangen in die andere Welt und sie berühren mich gemeinsam mit diesem warmen Gefühl in mir.
Frau Krömer, Sie sind Christ. Wie hat Ihnen Ihr Glaube an Gott auch Ihre persönliche Beziehung zu ihm in diesem ganzen Prozess geholfen? Oder hat Ihnen das überhaupt geholfen?
Doch, es hat mir sehr geholfen. Ich habe auch nie an Gott gezweifelt. Trotz diesem Schicksalsschlag bin ich immer bei Gott geblieben und habe nie daran gezweifelt. Und wir sind in unserer Gemeinde sehr aktiv gewesen. Ich bin oft nach Tessé gefahren mit meinen Kindern. Und meine Kinder fahren heute immer noch sehr oft dahin. Und diese Gebete in dieser Brüdergemeinde, das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Ich konnte dort in diesen Gesprächskreisen, konnte ich meine Probleme besprechen mit anderen. und das hat einfach ganz viel geholfen. Und im Gebet habe ich auch noch sehr viel verarbeitet.
Haben Sie da auch so für sich Rituale entwickelt oder so Ihren Rhythmus gefunden, um dann heute damit auch gut umgehen zu können?
Ja, direkt ein Ritual habe ich eigentlich nicht. Also kann ich jetzt nicht sagen. Also meine Eltern sind eigentlich immer in mir, in meinem Leben. Und ja, bei Familienfeiern, die manchmal sehr traurig sind und so, dann vergieße ich immer Tränen. Ja, da kann ich nicht zum Beispiel die Konfirmation oder die Abiturbälle und so von den Kindern, da habe ich ganz viel immer, war ich meinen Eltern sehr nah und habe praktisch immer geweint. Und ja, aber direkt ein Ritual habe ich jetzt nicht. Fällt mir jedenfalls nichts ein dazu.
Ja, Ihre Eltern, die das ja alles nicht miterleben konnten. Es gäbe noch viel zu erzählen und ich kann Ihnen nur das Buch wärmstens empfehlen. Sie können nachher auch noch eins da drüben schräg gegenüber erwerben oder wenn Sie noch Fragen an die Autorin haben. Sie haben am Ende Ihres Buches ein Gebet formuliert, was ich auch sehr berührend fand. Vielleicht könnten wir das noch mal lesen.
Mhm. Herr, ich danke dir für mein Leben, für meine Eltern, für meine Familie, meinen wunderbaren Mann, unsere Kinder und die Enkel. Für alles, was ich in meinem Leben erleben durfte, danke ich dir. Es gab bisher viele schöne Stunden und auch schwere Erfahrungen mit vielen verzweifelten Tagen und einigen Schattenjahren. Durch alles, was du mir an Erfahrung geschenkt hast, bin ich zu der Person geworden, die ich jetzt bin. Mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Fehlern. Gott, dafür danke ich dir von Herzen. Amen.
Ja, ein wunderbarer Schlusspunkt. Gibt es Fragen an Frau Krömer, die Sie jetzt gern direkt im Anschluss stellen möchten? Wir haben da auch ein Mikrofon, dass es jeder versteht.
Waren Sie in der Selbsthilfegruppe? Haben Sie das versucht, auch mit anderen zu tragen und auch sozusagen das eigene Drama da etwas zu relativieren noch?
Ja, das wäre dann so wie Selbsthilfegruppen oder so, ne? Also damals war das nicht so einfach. Also bei uns in der Stadt gab es keine Selbsthilfegruppen. Jedenfalls nicht zu Suizid und für Hinterbliebene. Ist jetzt einfacher. Jetzt bin ich, bei Facebook gibt es verschiedene Gruppen und so, da bin ich aktiver und das hilft mir jetzt sogar noch. Also das ist eine tolle Sache, da kann man sich schreiben. Ich trage mich aber jetzt auch mit dem Gedanken, selbst eine Selbsthilfegruppe in unserer Stadt zu gründen, um einfach da was zu tun. Denn es gibt viele Menschen, die sprechen nicht und die kann man dann vielleicht doch erreichen. Und miteinander das zu verarbeiten, ist viel, viel einfacher.
Mein Vater ist auch an Suizid gestorben. Also ich sage gern an Suizid gestorben, weil ich andere Ausdrücke brutal finde. Und ich habe eine Selbsthilfegruppe gegründet und ich merke, dass es den Leuten sehr hilft, weil sie sich einfach immer alleine fühlen. Und ich wollte fragen, aufgrund Ihrer Erfahrungen, was möchten Sie dazu beitragen, dass Gesellschaft, der Suizid einen anderen Stellenwert bekommt, dass nicht immer gefragt wird, warum hat er das gemacht. Und durch das Warum werden auch immer Schuldige gesucht. Und das finde ich so schwierig für Hinterbliebene. Einen großen Bogen gesellschaftlich. Wie würden Sie sagen, dass man das ändern kann oder dass man was dazu beitragen kann?
Einfach mehr drüber sprechen insgesamt, ne? Dass man praktisch auch schon im Vorfeld diese Depression, dass man da einfach viel mehr, ich bin zum Beispiel auch in so einer Gruppe, so eine Suizidprävention, wo die ganzen neurologischen Erkrankungen, die ja dann zu dem Suizid führen, an der Stelle sollte man auch viel mehr tun, dass praktisch, dass viel mehr über so eine Sachen gesprochen wird, dass das kein Tabu mehr ist, dass man offen damit umgeht. Und dann auch den Angehörigen mehr Respekt entgegenbringen. Das ist auch wichtig, finde ich. Und das geschieht nicht immer.
Kann ich noch kurz was sagen? Ich glaube, dass beim Suizid nicht nur die neurologischen Erkrankungen eine große Rolle spielen, sondern auch oft physische Erkrankungen. Zum Beispiel bei einem Kopf-Gehirnschlag oder so ist die Zahl der Suizide danach erhöht. Oder bei bestimmten Magenkrankheiten, dass da Suizid oft dass das oft ein Auslöser für Suizid ist. Also dass auch das Bewusstsein, dass das nicht nur eine psychische Krankheit sein kann, sondern auch eine physische Krankheit.
Ja,
also,
stimmt. Schmerzen sind ja auch oft ein Grund dafür, ne, in Suizid zu begehen und so. Auf alle Fälle, ja.
Also ich bin Journalist, komme aus Bayreuth. Da gab es diese erste Selbsthilfegruppe, Argus, Angehörige um Suizid. Und ich habe da sogar ein Buch drüber gemacht dann, über das Trauma der Angehörigen. Und der Kampf dieser Gründerin, das war eine Arztehefrau, wo sich der Mann durch eine Luftinjektion oder eine Spritze das Leben genommen hatte. Der Kampf ging vor allem darum, dass man dieses Stigma eben los wird. Und das beginnt ja schon bei dem Wort Selbstmord.
Mord, genau.
Was natürlich so was Tückisches, niedriges Beweggründerisches beinhaltet. Andererseits, das Wort Freitod ist natürlich fürchterlich verharmlosend und verfälschend. Und das Wort Suizid hat was sehr, sehr Kaltes. Wie würden Sie damit umgehen, sprachlich?
Also ich habe das Wort Selbstmord alles rausgestrichen aus meinem Buch. Das habe ich nicht verwendet, gar nicht. Es ist kein einziges Mal drin. Weil Mord ist niederer Beweggrund und das ist ja nicht das Ansinnen eines, der sich das Leben nimmt. Ich habe auf meinem Titel steht Selbsttötung. Ja, es erschien mir am unverfänglichsten. Suizid klingt schon kalt, wird aber eben einfach in der Fachsprache verwendet. Ja.
Ja, ich danke Ihnen recht herzlich. Wir müssen jetzt hier Schluss machen. Sie können gern noch mal da rüberkommen zum Tisch. Frau Krömer wird da gern noch für Fragen persönlich zur Verfügung stehen. Auch ich habe heute wieder was gelernt, dass die Frage nach dem Warum einfach alles andere als hilfreich ist. Vielen Dank, Frau Krömer, dass Sie gekommen sind. Ich habe noch etwas Kleines mitgebracht.
Dankeschön, ganz lieb.
Wann dürfen wir beginnen? gehst du? Mach mal hier Handy hinlegen, damit wir die Zeit sehen.
Ja, meine lieben Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie auch zu unserer Diskussion durch Ihre Aufmerksamkeit und durch Ihre Anwesenheit die Leseinsel Religion nochmal beehren, in der fortwährend sehr interessante und grundlegende Thematiken behandelt werden. Und eine eben solche grundlegende Thematik werde ich heute mit Imam Iftikhar Ahmed aus.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.